Sie tragen Luftballons in ihren Händen. Lila, blau, grün, gelb und rot. Ungefähr 200 Menschen sind am Abend des 17. Mai 2017 auf dem Marsfeld in St. Petersburg versammelt. Dem großen Platz zwischen Sommergarten und Moika-Kanal, auf dem einst die Soldaten der Zaren exerzierten. Über die sozialen Netzwerke haben sie sich zum Rainbow-Flashmob verabredet, um ein Zeichen zu setzen für Offenheit und Toleranz. Heute, vor 27 Jahren, hat die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen. Die Petersburger LGBT-Community feiert diesen Tag. LGBT, das steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Die Aktivisten schwenken Regenbogenflaggen, tragen Anstecker mit dem Wort Pride, Banner mit dem rosa Dreieck der Schwulenbewegung. Zwei junge Mädchen, Hand in Hand, halten ein selbstgemaltes Plakat. Gebt uns das Recht zu lieben. Auf einem anderen Plakat steht in großen Lettern: Ich bin ein Mensch und keine Propaganda.
Der verbotene Regenbogen. Anders lieben in Russland. Feature von Lorenz Hoffmann.
Etwas am Rande steht, umringt von Journalisten, ein junger Mann in schwarzem Hemd und schwarzer Jeans, rote Chucks an den Füßen. Er hat eine Mullbinde um Kopf und Gesicht gewickelt, hält ein Schild in die Kameras mit der Aufschrift: Der Mensch ist in Russland unsichtbar. Zwei Polizisten reagieren auf die Provokation, bahnen sich eilig den Weg durch die Menge.
Können Sie bitte das Gesicht freimachen?
Wenn ich die Augen freimache, ist das ausreichend?
Nein, verboten. Das verstößt gegen die Vorschriften zum Abhalten öffentlicher Veranstaltungen. Machen Sie Ihr Gesicht frei, dann dürfen Sie hier stehen.
Die Polizei macht uns sichtbar. Nehmen Sie das aufmerksam zur Kenntnis.
Ihre Dokumente bitte. Wie lange wollen Sie Ihre Aktion noch fortsetzen?
Die ist eigentlich beendet. Sie haben mich ja gezwungen, mein Gesicht freizumachen. Vielen Dank unseren Ordnungshütern, dass Sie so engagiert auf Unsichtbarkeit reagieren.
Drei Gegendemonstranten schlendern etwas unentschlossen und, wenn der Beobachter sich nicht täuscht, unzufrieden über den Platz. Sie sind gekommen, um die Mehrheitsmeinung des russischen Volkes auszudrücken und werden von den Vertretern der Minderheit, deren Propagandaaktion sie hier stören wollen, kaum beachtet. Ein Mitfünfziger, er trägt ein gestreiftes Matrosenhemd und Jacke und Hose in Flecktarn, zieht auf einem Trolley eine Lautsprecherbox hinter sich her. Sagen Sie mir, wozu Sie hergekommen sind.
Diese Leute?
Nein, Sie.
Um Musik zu hören. Patriotische Musik. Und mich an den anderen hier zu erfreuen. Und Reden unseres geliebten Präsidenten zu hören, den wir alle gewählt haben. Haben Sie für ihn gestimmt? Sind Sie Bürger Russlands?
Nein, bin ich nicht.
Ah, gut. Dann werde ich Ihnen das erklären, was hier passiert.
Aus dem Lautsprecher der Gegendemonstranten tönen Fetzen der berühmten Rede, die Wladimir Putin 2007 im Moskauer Stadion Luschniki gehalten hat, um seine Anhänger auf einen neuen Kurs anzuschwören.
Die uns entgegenstehen, wollen unser großes Vorhaben verhindern, weil sie völlig andere Absichten haben, eine völlig andere Sicht auf Russland. Sie wollen einen schwachen und kranken Staat. Sie wollen eine desorganisierte und desorientierte Gesellschaft, eine geteilte Gesellschaft. Und leider gibt es bei uns im Land diejenigen, die um die ausländischen Botschaften herumscharwenzeln, auf die Unterstützung ausländischer Stiftungen setzen und nicht auf die Unterstützung durch das eigene Volk.
Putins Entwurf einer einigen russischen Gesellschaft, die sich auf ihre Werte und Traditionen besinnt und unaufhaltsam zu neuer Stärke strebt. Sein Aufruf zur Wachsamkeit gegenüber den Feinden dieses neuen starken Russlands im Ausland und im Inland. Die Schwarz-Weiß-Rhetorik des Präsidenten kommt an bei denen, die von einer neuen Blüte Russlands träumen. Einer Blüte in rein Weiß. Aber weißes Licht zerfällt, wenn es auf ein Prisma trifft, in die Farben des Regenbogens.
Ich meine, dass kranke Leute geheilt werden müssen. Amerikanische und russische Psychologen diskutieren das schon seit langem. Seit anderthalb Jahren reden sie darüber, dass Homosexualität nicht angeboren ist. Das ist alles erlernt. Wir überwinden das. Wir werden sie in Russland als Kranke einstufen und sie behandeln.
Der Mann mit der Anglerweste und den kurzgeschorenen Haaren bezeichnet sich als Vertreter einer Volksfront. Das Schild in seinen Händen fordert ein Russland ohne Sodomiten. Mit dem Stiefel tritt er eine Plüschratte in den Staub, die in der Pfote eine winzige Regenbogenfahne hält.
Schwule gab es immer. Päderasten. Lesben. Das sind schwache Persönlichkeiten, die nicht fähig sind, einen Partner vom anderen Geschlecht zu finden. Die nicht den Mut haben, Familien zu gründen. Die keine Verantwortung übernehmen wollen. Darum geht es. Und von diesen schwachen Leuten gibt es immer mehr, weil hier Propaganda läuft. Propaganda für Infantilismus, dass ein Mann nicht mehr männlich sein muss, ja? Diese Leute, sie fühlen sich nicht schön. Und gucken Sie mal, wie die aussehen. Die sind doch alle hässlich, Missgeburten, unansehnlich. Warum färben die ihre Haare?
Warum sollten die nicht?
Um irgendwie schöner zu werden, weil sie keine innere Schönheit haben. Sie haben, in ganz Russland, haben sie gerade 66 Lehrer entlassen. Päderasten und Lesben, die ihre perversen Neigungen in den Schulen propagieren. Ah, da kommen sie, die Päderasten.
Als die Leute in meiner Umgebung mitbekamen, dass ich nicht bin wie sie, dass ich auf Männer stehe, nicht auf Frauen, da fing das an. Naja, sie beschimpften mich oder spuckten mir ins Gesicht. Das war eine kleine Stadt. Da haben die Leute einen ganz anderen Horizont als in den größeren Städten. Na, jedenfalls war ich irgendwann gezwungen, den Ort zu verlassen, in dem ich geboren und aufgewachsen war.
Jewgeni, der heute 27 Jahre alt ist, lebt seit 2015 in Magdeburg. Aufgewachsen ist er in der russischen Provinz, in einem Kinderheim in der Region Krasnodar. Kein ideales Umfeld für einen Jungen, der in der Pubertät feststellt, dass er Jungen mag. Seine ersten Erfahrungen macht er als 18-Jähriger mit Männern, mit denen er sich über Datingportale verabredet. Als sich im Heimatort herumspricht, er ist homosexuell, zieht er um. In die 300.000 Einwohnerstadt Surgut in Westsibirien. Lebt dort 3 Jahre lang mit einem Mann zusammen, in versteckter Partnerschaft.
Er hatte ein Kind und es war alles ganz in Ordnung, bis das Gesetz eingeführt wurde. Weil der Mann, also mein Freund, Angst bekam, dass sich das Kind verplappern könnte. Dass Papa mit einem Mann, wir haben ihm erzählt, ich bin Papas älterer Bruder, also dass wir zusammen in einem Bett schlafen. Das Kind wachte manchmal nachts auf und kam zu uns ins Schlafzimmer. Also mein Freund bekam Angst und er beschloss, dass wir uns trennen müssen. Weil er Angst hatte, sie stecken sein Kind vielleicht ins Heim.
Im Juni 2013 unterzeichnet Präsident Putin das föderale Gesetz gegen die Propaganda nicht traditioneller sexueller Beziehungen im Beisein von Minderjährigen. Der Straftatbestand ist so schwammig formuliert, dass bis heute nicht einmal Richter definieren können, was er eigentlich umfasst. Aber gerade das macht offenbar das Gesetz so wirkungsvoll. Weil es Unsicherheiten und diffuse Ängste produziert, Andersliebende unter Generalverdacht stellt und sie erpressbar macht. Jewgeni verabredet sich einige Monate nach der Trennung von seinem Partner über ein Internetportal mit einem unbekannten Mann.
Ich kam zum Treffpunkt. Ein Auto kam angefahren mit zwei Männern drin. Die haben mich reingezogen und wir sind 50 Kilometer rausgefahren aus der Stadt. Die wollten Geld. Ich sollte denen jeden Monat 50, 60.000 Rubel zahlen. Die wussten sogar, wo ich gearbeitet habe. Ich habe, als ich nach Surgut zog, als Verkäufer in einem Markenschuhladen angefangen. Und ein Jahr später hat mich der Firmeninhaber schon zum Geschäftsführer von drei Läden gemacht. In Surgut und Tjumen. Und Neftejugansk. Also man kannte mich dort. Ich habe ihnen gesagt, 50 oder 60.000 Rubel Schweigegeld kann ich nicht zahlen. Da fingen sie an, mich zu treten, haben mir einen Schneidezahn ausgeschlagen. Sie haben mich zusammengeschlagen und dann musste ich zu Fuß nach Hause laufen. Auf halber Strecke konnte ich übers Handy eine Bekannte erreichen. Sie hat mich dann mit dem Auto abgeholt. Also die letzten Kilometer konnte ich mit ihrem Auto fahren und wir fuhren direkt zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.
Die Polizisten weigern sich, die Anzeige aufzunehmen. Jewgeni solle froh sein, dass sie kein Strafverfahren gegen ihn selbst eröffnen. Und die Erpresser machen wenige Tage später ihre Drohung wahr. Als Jewgeni eines Morgens auf Arbeit erscheint, kündigt ihm sein Chef fristlos.
Er sagte, Päderasten kann er im Betrieb nicht gebrauchen. Ich musste mir von ihm viele schmeichelhafte Worte über meine sexuelle Orientierung anhören. Eine halbe Stunde ging das und danach war ich völlig am Ende, kurz vor dem Selbstmord. Eine Freundin hat mich dann buchstäblich aus der Schlinge geholt. Sie wollte mich anrufen, ich ging nicht dran und sie ist sofort zu mir in die Wohnung. Ich hatte den Kopf wirklich schon in der Schlinge.
Dieselbe Freundin besorgt ihm Tage später ein Touristenvisum und ein Flugticket nach Berlin. Jewgeni ist einer der ersten russischen Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl wegen sexueller Diskriminierung bekommen haben. Eine Wohnung am Bieloruski-Vauxhall in Moskau. Gastgeber Kostja hat seinen Boyfriend Jenja und einen gemeinsamen Freund Edik gefragt, ob sie spontan vorbeikommen wollen, um einem deutschen Journalisten über schwules Leben in Moskau zu erzählen.
No.
Zunächst werden wichtige Fragen geklärt. Rot oder Weißwein? Für den Gast aus Deutschland steht im Kühlschrank Bier bereit. Ein wenig Smalltalk über das Mistwetter draußen. Schneeregen und Matsch Anfang Mai. Neidvolle Bemerkungen über Kostjas Urlaubsbräune. Er hat die Maifeiertage an der türkischen Riviera verbracht. Die drei sind zwischen Anfang und Mitte 30, haben gute Jobs. Jenja in einer großen deutschen Firma, Edik bei der Moskauer Stadtverwaltung. Kostja gibt Englischunterricht für private Schüler.
Wenn die Leute sagen in Russland, schrecklich, schrecklich, sage ich immer, ich wohne nicht in Russland, sondern in Moskau. In Moskau ist die Situation ganz anders als im Rest des Landes. Das hat damit zu tun, dass Moskau eine Stadt der Migranten ist. Zum Beispiel meine meisten Freunde kommen nicht aus Moskau, sondern sind irgendwann zugezogen. Und entsprechend, naja, stell dir vor, du wohnst hier in einer Stadt, in der keine Verwandten sind, keine Bekannten, und da ist dir egal, was die Leute über dich denken. Und deshalb, in meinem Umfeld wissen alle, dass ich schwul bin.
Zu Beginn des Gesprächs wollen die drei wissen, warum sich ein Natural, ein Hetero, ausgerechnet für LGBT in Russland interessiert. Insgesamt sind sie ein wenig amüsiert über die alarmistischen Fragen, die der Westjournalist vorbereitet hat.
Ich glaube, bei uns dreien im Freundeskreis gibt es keine Geschichte von Diskriminierung zu erzählen.
Doch, doch, bei mir schon. Ich komme aus Ulyanovsk, bin nicht da geboren, aber habe lange dort gelebt. Und habe da einen kennengelernt, den Boyfriend eines Freundes. Der verhielt sich etwas speziell, also als Mann in Russland Make-up zu tragen, ist einfach keine gute Idee. Jedenfalls, den haben sie verprügelt, ihm irgendwie die Wohnungstür angezündet. Und er ist dann nach Amerika. Ich habe ihn zufällig in Amerika getroffen. Er hat mir die Geschichte seiner Ausreise erzählt. Sein ganzes Leben hat sich verändert. Er hat einen Ehemann da in New York, einen super Job. Aber der Typ wollte schon lange weg. Also manchmal ist schwer zu sagen, wo endet die
Homophobie.
Ja. Und wo beginnt der Wunsch, das Land zu verlassen? Das ist eine große offene Frage.
Muss das sein? So eine traurige Geschichte.
Kostjas Mitbewohnerin Anja ist während der Unterhaltung in die Küche gekommen. Sie steht an der Arbeitsplatte und schneidet Zwiebeln. Ihre Augen tränen.
Vor 7 Jahren wohnte ich mit meinem Boyfriend zusammen und noch einem Mitbewohner. Der Mitbewohner zog aus und wir mussten einen neuen finden. So kam Anja in mein Leben. Nicht gay. Anja hat 1 Million Freunde, Heteros. Und so tauchten, als bei uns die ersten Partys waren, Anjas Geburtstag und so weiter, auf einmal Dutzende Nicht-Schwule in unserem Leben auf. Jungs und Frauen. Mein Ex-Freund und ich, wir haben uns nicht verstellt, wenn die kamen. Vermutlich haben sie verstanden, die wohnen zusammen und es geht offenbar nicht um Sex zu dritt. Also sind die schwul. Ein paar Jahre später erzählte mir Anja, dass sich da richtig was verändert hat in den Köpfen dieser Leute. Anfangs waren sie eher homophob und voreingenommen, aber das haben sie abgelegt. Ah ja, Kostja, der Englischdozent an der Uni, das ist die Schublade. Das Schwulsein spielt keine Rolle.
Die haben schon alle von Anfang an gewusst, dass ihr schwul seid. Aber ich glaube ja auch, so ein offener Umgang damit bewirkt was. Die Leute nehmen die Persönlichkeit an, nicht die Orientierung. So wie es sein soll.
Es ist Anja, die ein Thema aufbringt, über das in diesen Tagen nicht zu sprechen unmöglich ist. Tschetschenien. Die Nachrichten von dort haben den größten Teil der russischen Öffentlichkeit nicht erreicht. In der LGBT-Community aber für große Erschütterung gesorgt. Anfang April 2017 hat die unabhängige Zeitung Novaya Gazeta aufgedeckt, dass in der Autonomen Republik seit geraumer Zeit systematisch Jagd auf Homosexuelle gemacht wird. Sie schreibt von Masseninhaftierungen in illegalen Gefängnissen, von Folter, moralischer Demütigung und mindestens 4 Todesopfern.
Das sind furchtbare Artikel. Und für mich, mir ist klar, das ist ein Teil meines Landes. Diese Dinge passieren auf russischem Staatsgebiet.
Und fühlt sich das auch so an?
Für mich ist das völlig surreal. Die Geschichten, die da stehen, die stammen aus einem anderen Jahrhundert. Für mich als Frau ist am schlimmsten die Reaktion der Mütter. Eine Familie, eine Mutter, die bereit ist, den Sohn zu verstoßen, den Sohn zu töten, um die Schande abzuwaschen. Das verstehe ich nicht. Wer macht sowas? Was sind das für Leute? Das ist so eine schreckliche Geschichte. Die stecken sie ja nicht ins Gefängnis. Sie werden öffentlich gejagt, ohne Verhandlung oder Urteil. Das macht mir so Angst. Die erschießen da einfach die Leute.
Bei mir und meinen Freunden aus Ulyanovsk, das ist keine große Stadt, da ist die Toleranzschwelle sehr niedrig. Und das führt zu einer Abhärtung. Man reagiert irgendwann nicht mehr auf Aggression. Deshalb berühren mich diese Nachrichten aus Tschetschenien auch emotional nicht so stark, wie sie es vielleicht tun würden, wenn ich aus einem anderen System kommen würde. Weil ich ständig irgendeine Form von Gewalt erlebe. Ich fühle mich grundsätzlich nicht beschützt in unserem System. Nicht nur als Schwuler, auch als Bürger Russlands.
Reiseeindrücke ins Unreine notiert. Bruchstücke von Bildern aus dem neuen Moskau, die sich schwer zusammenfügen lassen, geschweige denn zu einem Sinnbild für das neue Russland. Vor 12 Jahren war ich das letzte Mal hier. Habe jetzt das Gefühl, diese Stadt erfindet sich neu, in hektischer Permanenz. Presslufthämmer und die Dieselmotoren der Baumaschinen als Taktgeber. Ganze Straßenzüge liegen aufgerissen. Auf den Baustellen die sogenannten Chornye, zerlumpte Gastarbeiter aus Usbekistan, Kasachstan, dem Kaukasus. Gerade hat die Stadtregierung den Abriss eines kompletten Wohnviertels aus der Chruschtschow-Ära beschlossen. Die kapitalistische Megacity schafft sich Platz für Hochhausriesen aus Glas und Stahl, Einkaufszentren und Wohnungen für die Reichen. In seltsamem Gegensatz dazu blüht Sowjetnostalgie. An jeder zweiten Ecke laden Stalowajas ein zu original sowjetischen Piroggen und Pelmeni. Vor ein paar Tagen, am 9. Mai, der Umzug zum Tag des Siegels. Menschenmassen, viele mit dem Käppi der Rotarmisten auf dem Kopf. Übergroße Putin-Porträts, Fahnen mit der Losung »Neues Russland«. Übergroße Stalin-Porträts.
Ну, в 20-е годы, конечно,
in den 20er Jahren verschwanden die alten sozialen Normen. Die Diskussion und aktive Entwicklung neuer sozialer Normen setzte ein. Darunter auch Normen zu Sexualität, Geschlechterverhalten und Geschlechteridentität. In den 20ern und frühen 30ern gab es noch keine Verfolgung Homosexueller.
In einer Atmosphäre allgemeiner Geschichtsvergessenheit wirkt das Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial in der Karetny Riad wie eine Enklave des Nichtvergessens. Hier stehen dicke Bände über das stalinsche Gulag-System in den Regalen, stapeln sich Aktenkopien aus den Archiven des KGB und der KPDSU. Gegründet in Perestroika-Zeiten ist eines der Haupttätigkeitsfelder von Memorial bis heute die Aufarbeitung der Verbrechen des Sowjetregimes. Der junge Historiker Alexei Makarov hat über die Verfolgung Homosexueller in der Sowjetunion geforscht.
»1934 beginnt dann die Strafbarkeit. Der entsprechende Paragraph für männlichen Beischlaf findet Eingang ins Strafgesetzbuch. Man muss sich klarmachen, dass das im Zusammenhang stand mit der Beschaffenheit des totalitären Apparates, der sich feindlich gegenüber allen gesellschaftlichen Gruppen verhält, die sich seiner Kontrolle entziehen, und diesbezüglich keinen Unterschied machte zwischen einem Zirkel von Underground-Poeten und einem homosexuellen Salon.
Кроме того, говорилось о том, что это развращает
Man sagte damals auch, Homosexualität verführt und verdirbt unsere Jugendlichen. Das ist eine der grundlegenden Ideen der Homophobie. Die Nation muss gesund sein. Und diese Idee wird von totalitären Regimen benutzt, wenn sie eine starke Nation brauchen, um die Aufgaben zu bewältigen, die sie sich vorgenommen haben.
Aus den offiziellen Statistiken in den Archiven geht nicht genau hervor, wie viele Männer aufgrund des Paragraphen ins Gefängnis mussten. Die Historiker von Memorial gehen von etwa 1000 Opfern jährlich aus. Hochgerechnet sind es über 50.000 bis zum Ende der Sowjetzeit. Im Zuge der Annäherung an den Westen wird 1993 der homosexuellen Paragraph 121 abgeschafft. Bis zur Einführung des Propagandagesetzes 2013 gibt es im russischen Recht keinen Paragraphen, der sich auf Homosexualität bezieht.
Es geht heute nicht mehr um homosexuelle Handlungen, sondern um Worte. Um Propaganda nicht traditioneller Beziehungen in Anwesenheit von Minderjährigen. Also es geht wieder um Moral, um Werte. Aber im Grunde bemüht man auch hier die Idee der gesunden Nation. Der Gesetzgeber unterstellt da, wenn man einem Jugendlichen erzählt, Homosexualität sei toll, dann wird er homosexuell. Vorher war er es nicht, jetzt wird er es. In der Realität ist das Teil der Idee, Kinder vor schädlichen Informationen zu schützen. Natürlich stigmatisiert dieses Gesetz besonders betroffene Jugendliche, denen die Informationsmöglichkeiten fehlen. Das führt zu hohem Druck innerhalb der Familie und des Umfelds und nicht zuletzt zu hohen Suizidraten unter Jugendlichen.
Ein Gottesdienst im Sretensky-Kloster. Die Menschen drängen sich in der Kirche, bekreuzigen sich vor den Ikonen, zünden Kerzen an. Gebete und Bibellesungen im schwer verständlichen Altkirchenslawisch. Die Priester stehen mit dem Rücken zur Gemeinde. Die orthodoxe Kirche, 70 Jahre lang unterdrückt, strebt seit dem Untergang der Sowjetunion mit Macht in die russische Gesellschaft. Große Plakatwände in der Innenstadt. Orthodoxie und Tradition für ein neu aufblühendes, starkes Russland. Goldene Kuppeln prägen das Stadtbild. Viele davon in den letzten Jahren neu gebaut. Jemand erzählt mir, es gäbe in Moskau heute mehr Kirchen als Kindergärten. Die orthodoxe Kirche unter Oberhauptpatriarch Kyrill I. beansprucht für sich die Rolle einer wertewahrenden, höchsten moralischen Instanz.
Homosexualität ist eine Sünde, zu der sich die Kirche genauso verhält wie zu allen anderen Sünden. Sie ist aufgefordert, den Gläubigen ihre Sünde überwinden zu helfen. Und natürlich sind uns aus der seelsorgerischen Praxis Fälle bekannt, in denen solche Sünden erfolgreich überwunden werden konnten. Darunter auch die Sünde der Homosexualität.
Vachtang Kipschitze, stellvertretender Vorsitzender der Synodalabteilung für die Beziehungen der orthodoxen Kirche Gesamtrusslands zur Gesellschaft und den Medien. In dem Café in der Nähe des Abad, das er als Ort für unser Gespräch ausgesucht hat, werden altrussische Bulotschki serviert und bester italienischer Espresso. Wir sind uns, so mein Eindruck, sympathisch, plaudern ein wenig über das Lutherjahr und über Wittenberg, das Kipschitze mehrfach besucht hat. Mein Gegenüber ist Ende 30, trägt einen gut geschnittenen Anzug und Designerbrille, blickt während des Gesprächs immer mal aufs Smartphone. Ein moderner, ein großstädtischer Mensch.
Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass einige Menschen mit nicht traditioneller sexueller Orientierung zu uns in die Kirche kommen, nicht um seelsorgerische Hilfe zu bekommen, sondern um die Kirche zu verraten, gewaltsam zu verraten. Das ist so, als ob zum Beispiel Diebe oder Säufer in die Kirche kommen und verkünden, wir stehlen oder wir treiben Alkoholmissbrauch und wir halten das für sehr gut. Und die Kirche soll uns dafür segnen, für unseren Alkoholismus, unseren Diebstahl oder unseren Ehebruch zum Beispiel. In der Bibel haben wir sehr strenge Normen im Alten Testament und etwas weniger scharf formulierte, aber völlig klare Aussagen im Neuen Testament darüber, dass Säufer, Ehebrecher und Mannbeschläfer nicht ins Himmelreich gelangen werden.
Ein archaisches Wort ist es, das Herr Kipschitze immer wieder benutzt. Muschelorschnik, Mannbeschläfer. Es erinnert an einen Vers aus dem alttestamentarischen Buch Levitikus, den die orthodoxe Kirche zusammen mit einschlägigen Stellen aus dem Korintherbrief des Paulus zur Begründung ihres homophoben Dogmas heranzieht. Und wenn ein Mann bei einem Manne liegt, so haben beide einen Greuel verübt.
Deshalb reagieren wir natürlich mit allergrößter Sorge, wenn einige Kirchen im Westen darüber diskutieren, ob man sogenannten gleichgeschlechtlichen Partnerschaften den Segen erteilen soll, beziehungsweise das sogar schon praktizieren. So etwas geschieht im absoluten Widerspruch zur christlichen Tradition. Wir sehen dahinter politische Einflüsse, weil wir wissen, dass die homosexuellen Bewegung ausgeprägt politischen Charakter trägt. Sie benutzen dafür den Staat, die staatliche Maschinerie, Lobbyorganisationen und noch andere Möglichkeiten. Und unter diesem Druck, glauben wir, sehen sich viele christliche Gemeinschaften gezwungen, ihre Position gegenüber diesem Phänomen aufzuweichen. Und das muss uns zutiefst beunruhigen.
Ich frage Herrn Kipschitze nach dem Verhältnis der offiziellen Kirche zu gewalttätigen, ultrarechten, orthodoxen Gruppen. Der Vereinigung Wille Gottes etwa, deren Anhänger in der Vergangenheit mehrfach LGBT-Aktivisten überfallen haben.
Die Kirche kann die Anwendung von Gewalt in den allermeisten Fällen nicht gutheißen. Allerdings, wenn sich der Staat als unfähig erweist, traditionelle geistliche Werte zu schützen, dann ruft das Handlungen zur Selbstverteidigung dieser geistlichen Werte hervor. Darunter leider auch gewaltsame Handlungen. Wenn zum Beispiel Menschen, die eine Sünde für ein gutes Werk halten, auf die Straße gehen und versuchen, diese Sünde der Gesellschaft aufzuzwingen, dann kann es natürlich zu spontanen Ausbrüchen von Gewalt kommen. Darunter auch Gewaltanwendungen durch gesellschaftliche Gruppierungen, die sich dem Christentum verbunden fühlen. Aber wir sind natürlich der Auffassung, dass solche Demonstrationen am besten im Vorfeld unterbunden werden. Schließlich hat der Staat die Aufgabe, das zu schützen, was den Menschen heilig ist. Darunter das, was den allermeisten Menschen in Russland heilig ist, die Familie.
Так, меня зовут Марина, мне 21 год. Вот, я трансдевушка.
Ich heiße Marina, bin 21 Jahre alt. Ich bin ein Transgender-Mädchen.
Ich treffe Marina in St. Petersburg in einem Straßencafé. Sie hat uns einen Tisch am Rand ausgesucht, außer Hörweite der anderen Gäste.
Wenn ich zurückblicke, wie ich mich verhalten habe, die Art, mich zu geben, meine Gefühle, so habe ich mich ziemlich früh nicht normativ verhalten, im Sinne binärer Geschlechtermodelle, männlich, weiblich. Also, ich habe mich nicht meinem eingetragenen Geschlecht entsprechend verhalten. Aber früher habe ich mir lange keine Gedanken darüber gemacht. Erst mit 18, so vor 3 Jahren, wurde mir das bewusst.
Marina streicht sich ab und an mit scheuer, femininer Geste die Haare aus dem Gesicht. Sie erzählt, wie sie das alles neu lernen musste. Gang, Gesten, Blicke. Wie sie es an manchen Tagen genießt, aus dem Repertoire der Ausdrucksmöglichkeiten von Weiblichkeit auszuwählen, was sich passend anfühlt. Von anderen Tagen, an denen sie sich am liebsten verstecken möchte.
Naja, es ist so, wenn du lesbisch bist oder schwul, brauchst du dich nicht unbedingt zu outen. Es besteht erstmal keine Notwendigkeit. Die Leute sehen es ja nicht. Aber wenn du eine Transperson bist, dann ist es schwer, das zu verheimlichen. Und darin liegt das Problem. Lange Zeit dachte ich, mir gefallen Jungs und die Umgebung nimmt mich als Jungen wahr. Vermutlich bin ich schwul. Aber das fühlte sich nicht richtig an. Ich hatte Schwierigkeiten, darüber zu reden, überhaupt meine Sexualität zu verstehen.
Eine lesbische Freundin vermittelt Marina, die damals noch Max heißt, den Kontakt zur LGBT-Organisation Vujhod, übersetzt Ausgang oder Coming Out. Dort bekommt sie psychologische Hilfe, kann sich mit anderen Transgender-Personen austauschen und gewinnt nach und nach Selbstvertrauen.
Von Anfang an wollte ich mit meinen Eltern kooperieren. Ich wollte diese Veränderungen schrittweise machen und so, dass sie sie mitbekommen, aber nicht überfahren werden. Ich fing an, mir die Nägel zu lackieren. Ah, er hat sich die Nägel lackiert, was soll das? Aber die Aufregung legte sich. Dann fing ich an, mir mal Sachen von meiner Mutter zu borgen. Wir begannen uns zu unterhalten darüber, was los ist. Ich begann mich zu schminken, Make-up, Lippenstift, Mascara und ich dachte, es läuft eigentlich alles gut. Aber es wurde dann ziemlich schlimm. Als ich begann, weibliche Personalpronomen für mich zu benutzen, in der weiblichen Form über mich zu sprechen, da war es vorbei. Sie schickten mich zum Psychiater. Und dann, das klingt jetzt lustig, aber das war es nicht, sie haben irgendwann einen orthodoxen Priester gerufen, um eine Austreibung zu machen, ich weiß nicht wovon, aber sie riefen diesen Geistlichen. Ein großer, bärtiger Mann, von dem ich mich körperlich bedroht fühlte, der Gewalt ausstrahlte. Ich habe mir angehört, was der Priester mir zu sagen hatte, obwohl mir regelrecht schlecht geworden ist dabei, weil er furchtbare Sachen gesagt hat und mich die ganze Zeit mit meinem jungen Namen ansprach und männliche Wortformen benutzte. Als er weg war, bekam ich einen Zusammenbruch. Ich rief eine Freundin an, wir packten meine Sachen zusammen und sie hat mich da rausgeholt.
Marina trennt sich nicht nur vom Elternhaus, sondern auch von vielen Freunden, die ihren Schritt nicht verstehen. Sie bricht ihr Studium ab, schlägt sich monatelang mit Gelegenheitsjobs durch, übernachtet bei Bekannten. Inzwischen wohnt sie in einer WG. Sie hat die ersten Hormonbehandlungen hinter sich und nach 3 Jahren endlich einen Pass mit ihrem richtigen, dem weiblichen Namen.
Да, алло, это Лоренс, журналист. Спасибо.
Eine kleine Neubauwohnung im St. Petersburger Norden. Jelena empfängt mich mit munterer Herzlichkeit. Eine zierliche, herzerfrischend resolute Dame, Anfang 70.
Лоренс.
Елена Николаевна. Елена можно. Так, раздевайтесь.
Jelena hat ihr Berufsleben lang als Bibliothekarin der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Sie trägt einen roten Rollkragenpullover aus feiner Wolle und einen dunklen Kostümrock, ist dezent geschminkt und entspricht alles in allem so gar nicht der Klischeevorstellung von einer Aktivistin für LGBT-Rechte.
Wissen Sie, wenn niemand die Homosexuellen angreifen würde, wenn man sie nicht beleidigen und diskriminieren würde, dann würde ich mich doch niemals mit Schwulenrechten befassen. Es gibt so viele andere Dinge im Leben, die mich interessieren und wo ich mich sinnvoll betätigen könnte. Also nie im Leben, wenn es nicht diese feindselige Atmosphäre gäbe, gegen die man sich wehren muss.
Der Anlass, sich mit den Rechten Homosexueller zu befassen, kam für Jelena unverhofft. Ihr Sohn Dmitri
Biologe von Beruf, ging 1998 für einen guten Job in der Forschung nach Japan. Zusammen mit seiner Frau. Nach 8 Jahren ließen die beiden sich scheiden.
Nach der Scheidung, 35 war ich da, wurde auf einmal alles klar, wie bei so einem Spiel, wo dann irgendwann die Karten auf den Tisch liegen. Hier habe ich mich mehr für einen Typen interessiert, da wollte ich engeren Kontakt. Wahrscheinlich bin ich homosexuell, na oder jedenfalls bisexuell. Ich muss das ausprobieren. Also machte ich mich auf die Suche, fing an, Dates zu haben und verstand ziemlich bald, ja, das ist meins.
Mehrmals, wenn er aus Japan zu Besuch kommt, nimmt Dmitri sich vor, den Eltern von der großen Veränderung in seinem Leben zu erzählen. Tut es dann doch nicht, weil er immer nur kurze Zeit da ist und er Mutter und Vater nicht mit der verstörenden Nachricht allein lassen möchte. 2008 kehrt er ganz nach St. Petersburg zurück.
Das heißt, ich kam zurück aus Japan, ich war 35, vielleicht schon.
35 oder 36.
Und es war jetzt Zeit, es Ihnen zu sagen. Erstens wohne ich gleich nebenan und wollte nicht, dass meine Eltern irgendwann zufällig in meine Wohnung kommen und mich mit einem Mann dort antreffen. Das wäre ein Schock gewesen. Generell mag ich keine Heimlichkeiten, wenn man sich irgendwelche Legenden ausdenken muss und so weiter. Deshalb habe ich es fast gleich nach der Ankunft erzählt. Ich war ja schon lange darauf vorbereitet und überlegte, wie ich Ihnen das am besten sage. Ich war ziemlich sicher, Sie nehmen das vernünftig auf, aber ich hatte eine Strategie. Ich sagte, ich brauche eure Hilfe, obwohl ich erwachsen bin, brauche ich eure moralische Unterstützung. Für mich ist alles in Ordnung, aber ich wünsche mir, dass ihr auf meiner Seite seid und mich versteht. Und das ging auf.
Ich sagte ja, wie klug Dmitri ist, was für ein fürsorglicher Sohn. Und wie er sein Coming-out gemacht hat, das war genau richtig, das Beste, was er machen konnte. Ich sage das heute immer den Jugendlichen, wenn sie fragen, wie soll ich das den Eltern sagen? Wie mache ich mein Coming-out? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Dann sage ich immer, warte nicht auf den richtigen Moment. Du musst das alles für dich selbst schon geklärt haben, musst innerlich bereit sein und schon auf die Fragen und Ängste deiner Eltern vorbereitet sein.
Jelena engagiert sich im Elternclub der Petersburger Initiative Wichot, unterstützt ratsuchende Jugendliche und Eltern, indem sie von den eigenen Erfahrungen erzählt.
Das Thema selbst hat mich natürlich absolut schockiert. Ich wusste so ungefähr, dass es sowas gibt, Schwule. Aber ich dachte, das ist etwas, was in einer... in einer intelligenten Familie wie unsere würde sowas nicht vorkommen. Irgendwo gibt es das, aber sicher nicht bei uns. Als dann diese Problematik auf einmal mitten in der Familie auftauchte, habe ich mich erstmal sehr erschreckt. Nicht, weil ich geglaubt hätte, mein wunderbarer Sohn ist auf einmal doch nicht mehr so wunderbar. Nein. Aber ich fragte mich, was werden die anderen sagen? Wie werden die reagieren? So schlecht, wie man über Schwule bei uns spricht, so viele negative Informationen, wie es über sie gibt, dachte ich, wie werden die das auffassen? Eins muss ich noch sagen. Damals, als Dmitri das erzählte, da war die Situation noch nicht furchtbar. Es gab vielleicht eine abschätzige Haltung gegenüber Schwulen, aber nicht diese offene Feindseligkeit, die begann, als das Gesetz auftauchte. Als Milonow auftauchte mit seinem Gesetz. Das löste eine schreckliche Welle aus. Die Leute gingen plötzlich aufeinander los. In den Medien wurde das Thema in ganz negativem Licht gezeigt. Fernsehen und Zeitungen waren voll von Wortmeldungen regierungsnaher Leute, die die Homosexuellen beschimpften, als Perverse und Abschaum der Gesellschaft.
Der Abgeordnete Vitali Milonow am 1. Mai 2017 in St. Petersburg.
Lasst uns durch, mit denen werden wir selber fertig. Verschwinde von hier. Ich reiß dir die Ohren ab.
Einige hundert LGBT-Aktivisten haben sich in die offizielle Mai-Parade eingereiht. Milonow versucht, durch die begleitende Polizeikette hindurch zu ihnen zu gelangen.
Ihr seid Abschaum, Parasiten, Vaterlandsverräter, Lesben, Missgeburten, Kinderschänder, Pädophile, ihr seid Pädophile. Pädophile Abschaum, ihr seid ein mickriges Häufchen. Euch wird es in unserem Land bald nicht mehr geben. Ihr mischt hier zusammen mit den Faschisten. Wir werden euch verjagen und hinter euch die Straße kehren. Weg hier, Abschaum. Homosexualisten, Missgeburten, Abschaum, raus aus unserem Russland. Für euch ist kein Platz in Russland.
Vitali Milonow ist der Mann, auf dessen Initiative das Petersburger Parlament schon 2011 ein Gesetz gegen homosexuelle Propaganda beschloss. 2 Jahre vor dem föderalen Gesetz. Damals war Milonow ein unbedeutender Regionalpolitiker. Heute ist er landesweit bekannt. Seit 2016 sitzt er in der russischen Staatsduma. Man kann ihn als einen homophoben Populisten und Karrieristen sehen, einen orthodoxen Fanatiker, ein politisches Enfant terrible mit Hang zu skandalösen Auftritten oder als einen nützlichen Idioten. Milonows Hasstiraden gegen Homosexuelle begannen 2010-2011, zu einer Zeit, als das System Putin zu seiner Konsolidierung auf der Suche war nach einem inneren Feind.
Es gibt diesen Ausspruch, teile und herrsche, also treibe einen Keil in die Gesellschaft. Aber die Gesellschaft in mehr oder weniger gleich große Teile zu teilen, das ist immer gefährlich. Dagegen eine Gesellschaft aufzuteilen in eine Mehrheit und in eine kleine Minderheit, das funktioniert sehr gut, weil es das Selbstgefühl der Mehrheit stärkt und die Leute nebenbei einfache Antworten bekommen auf die Frage, was gut ist und was schlecht.
Beim Rainbow Flashmob auf dem Marsfeld treffe ich Jelena und Dmitri wieder. Eine Freundin von Jelena aus dem Elternclub wird nachher das Signal geben, die Luftballons in Regenbogenfarben aufsteigen zu lassen. So wie es Tradition ist am 17. Mai an vielen Orten der Welt. Hier in Petersburg steht die Kundgebung ganz im Zeichen der Ereignisse in Tschetschenien. Aus Moskau angereist ist die LGBT-Aktivistin und Journalistin der Novaya Gazeta Jelena Postuchenko. Sie spricht über eine improvisierte Lautsprecheranlage.
Ihr wisst vermutlich, dass ich als Journalistin über die Menschen geschrieben habe, die aus Tschetschenien fliehen konnten, und über das LGBT-Netzwerk, das half, sie zu evakuieren. Sie haben jetzt schon 40 Leute gerettet. Ich habe mit 6 der Geretteten gesprochen. Nach diesen Gesprächen hatte ich das Gefühl, man könnte jeden von uns nehmen und wie ein Blatt Papier zerknüllen, vernichten als Menschen. Momentan versuchen die Leute aus dem Netzwerk, die Flüchtlinge ins Ausland zu bekommen. Es geht voran, aber sehr langsam.
4 der Geflüchteten sind mittlerweile in Deutschland angekommen. Weil ihre Angehörigen und Freunde in Tschetschenien nach wie vor akuter Gefahr ausgesetzt sind, wollen sie nicht öffentlich über ihre Erlebnisse berichten. Die folgenden Schilderungen entstammen anonymisierten Gedächtnisprotokollen.
Das hat alles Ende Februar angefangen, als die Polizei einen Typen auf Drogen hochnahm. Sie haben sein Telefon durchsucht, eine ganze Pornogalerie draufgefunden und massenhaft Nachrichten an andere Schwule. Die Kontakte nahmen sie als Grundlage für eine Massenjagd. Die haben die Leute von der Arbeit abgeholt oder von zu Hause. Es war der Anfang einer Kettenreaktion. Die Menschen, die sie eingefangen hatten, wurden gefoltert, auf Flaschen gesetzt, mit Stromschlägen traktiert.
Sie nannten das Befragung, Prophylaxe oder Bearbeitung. Dabei ging es ihnen hauptsächlich darum, unsere Kontakte zu klären. Sie nahmen an, wenn du homosexuell bist, besteht dein ganzer Freundeskreis aus Schwulen. Deswegen ließen sie auch unsere Telefone eingeschaltet. Sie warteten darauf, dass jemand anruft, ein Schwuler. Jeder Mann, der anrief, war ein neues potenzielles Opfer.
Einige schlug man halb tot und kippte sie dann ihren Angehörigen vor die Tür wie Säcke voller Knochen. Ich habe sichere Kenntnis von zwei Toten.
Sie haben unsere Füße mit Träten umwickelt und einen Generator angeschlossen. Das tut höllisch weh. Ich habe das ausgehalten, solange ich konnte. Dann habe ich das Bewusstsein verloren. Wenn der Strom durch deinen Körper fließt, fängst du automatisch an zu schreien. Man hörte die ganze Zeit diese Schreie auf dem Gelände.
Das Schlimmste war die moralische Erniedrigung. Sie spuckten uns ins Gesicht. Ihr seid Hunde, lebendige Tote, um euch kümmert sich keiner mehr, ihr kommt hier nie raus.
Unmittelbar nach den Veröffentlichungen der Novaja Gazeta bestellt Wladimir Putin den tschetschenischen Machthaber Ramzan Kadyrov ein. Der spricht von einer Lügenkampagne gegen die tschetschenische Nation, in der es keine Homosexuellen und folglich auch keine Verfolgung Homosexueller gebe. Tschetschenische Politiker sprechen gemeinsam mit der obersten muslimischen Geistlichkeit offene Drohungen gegen die Novaja Gazeta aus. Die russische Regierung kündigt Nachforschungen an. Im Juni 2017 erreichen Nachrichten von einer neuerlichen Verfolgungswelle in Tschetschenien die Öffentlichkeit.
Ich bin so dankbar für alle, die mitgeholfen haben bei der Evakuierung, die den Kontakt zu ausländischen LGBT aufgenommen haben, mit Journalisten. Und jetzt, wo wir so vereint sind wie seit langem nicht, lasst uns ein Ziel aufstellen. Das Ziel eines garantierten Lebensrechts für alle LGBT auf russischem Territorium. Weil die Morde in Tschetschenien nicht die einzigen sind. Diese Morde passieren in jeder Region in Russland. Diese Morde werden beim Innenministerium nicht in einer speziellen Statistik erfasst. Deshalb können wir nicht genau sagen, wie viele unserer Brüder und Schwestern täglich in unserem Land umgebracht werden. Wir müssen uns zur Wehr setzen.
Der Petersburger Philosoph Igor Kochetkov, einer der intellektuellen Köpfe der LGBT-Bewegung.
Ein Mensch, der schweigt, existiert nicht. Mit dem kann man machen, was man will. 2013, als das Gesetz über die homosexuelle Propaganda kam, haben wir gesagt, sie fangen bei uns an und werden bei euch weitermachen. Und heute sehen wir leider, dass wir recht hatten. Heute dürfen nicht nur Homosexuelle nicht mehr über sich sprechen, heute verbietet man generell Andersdenkenden den Mund. Wollen wir also weiter schweigen und so tun, als ob nichts wäre? Oder wollen wir endlich unsere Stimmen erheben für die Schutzbedürftigen? Das ist die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass sich die tschetschenischen Verhältnisse auf ganz Russland ausweiten. Keine Angst mehr haben, nicht länger schweigen. Keine Angst mehr haben, nicht länger schweigen.
Und dann steigen Luftballons auf über dem Marsfeld. Stück, vielleicht 300. Leuchten gelb, orange, rot, violett, blau und grün. Nach Sekunden stehen sie hoch am strahlend blauen Frühlingshimmel, schweben kurz als dichte Traube über St. Petersburg, bevor der Wind sie auseinandertreibt. Und schließlich verschluckt sie der Horizont. Es dürfte auf absehbare Zeit die letzte oppositionelle Demonstration an diesem Ort gewesen sein. Im August 2017 hat die Petersburger Stadtregierung entschieden, in Zukunft keine politischen Aktionen auf dem Marsfeld mehr zu dulden.
Der verbotene Regenbogen. Anders leben in Russland. Feature von Lorenz Hoffmann. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Max Urlacher, Armin Zarbock, Frank Wünsche, Sophie Lutz, Conny Wolter, Malik Bauer und Lutz Harder. Ton Holger König, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Thekla Harre. Regie Ulrike Lücke-Langer. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017.